Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Die heutige Episode ist eine besondere Folge. Heute habe ich keinen Gast, sondern ich beantworte eure Fragen, die mir im Verlauf der Zeit zugeschickt worden sind. Also zwischen dem letzten Podcast und dem 12.12. So lange hattet ihr Zeit, mir Fragen zuzuschicken und die werde ich heute beantworten. Viel Spaß beim Zuhören. Zunächst fange ich mit meinen aktuellen Projekten an. Ich stricke immer noch an meiner Socktober-Socke, in dem Fall an dem zweiten Exemplar und bin da noch nicht wirklich viel weitergekommen. Socken sind ja so ein Nebenbei-Projekt von mir und jetzt im Oktober, da geht's schon los, Leute. Im November, Dezember war hier einfach gar nichts hier nebenbei. Das letzte Mal hatte ich Chance, das in Kassel zu stricken, als ich da beruflich unterwegs war. Dann habe ich dort meinen Sockensäckel auch noch liegen lassen und es musste mir nachgeschickt werden. Also ja, die Socken, mal gucken, ob ich sie noch fertig bekomme dieses Jahr. Wo ich ziemlich gut vorangekommen bin, ist bei meinem Holy Hymn Skirt von Ellen Berlin, die fürs Water Forward da designt hat. Da bin ich gut vorangekommen. Da bin ich jetzt, also sind ja insgesamt 6 Knäuel, die man da rein verstrickt. Ich bin jetzt am Ende vom vierten Knäuel sogar schon. Also noch 2 Knäulis vor mir, die da reingestrickt werden. Und der wächst und wächst und ich freue mich total darüber, dass der wächst und wächst. Und mein Weihnachtskleid ist fertig. Das könnt ihr auf meinem Blog bewundern, wenn ich schaffe, den pünktlich hochzuladen. Ansonsten werdet ihr auf Instagram auch schon Fotos entdeckt haben. Genau, das habe ich fertig bekommen. Der Schnitt ist ein Schnitt aus einer alten Oktober-Design. Ich habe dieses Kleid auch schon mal genäht, allerdings mit langen Ärmeln. Diesmal hat der Stoff nicht gereicht für lange Ärmel. Ich habe also kurze Ärmel draus gemacht. Und genau, den Stoff habe ich am letzten Verkaufstag von Produce in Radebeul gekauft. Das ist ein French Terry von Swarfing, der so nicht mehr aufgelegt wird. Also genau, so eine typische Schrankleiche. Ja, und was ist bei mir in Planung? Das war auch bei vielen eine Frage, was so meine Nähpläne sind. So die ganz groben Pläne werde ich dann auch im Fragenblock beantworten. Aber was steht jetzt quasi noch auf meiner Planungsliste, die ich ja schreibe für den Podcast? Da stehen tatsächlich immer noch die Schlafanzüge und Leggings für meine Tochter drauf. Ich bräuchte selber auch dringend neue Schlafanzüge. Und über die Make 9 Challenge, mal gucken, ob ich die nächste wieder mache. Die steht ja auch noch so in meiner Planung, dass das eigentlich ganz cool war. Über die erzähle ich dann aber später noch ein bisschen mehr. Als nächstes möchte ich über meine Neuzugänge berichten. Und auch hier war die Frage nach meinen Adventskalendern. Und das sind die Neuzugänge im Dezember, meine ganzen Adventskalender. Und da die Frage auch im Q&A kam, werde ich sie hier gleich ein bisschen ausführlicher beantworten. Der erste Adventskalender, den ich habe, ist ein DIY-Adventskalender. Den stößt hier immer die liebe Sarah an, die von meinen Göttinger Nähmädels. Die war ja auch schon mal zu Gast im Podcast und wir haben über verschiedene Methoden gesprochen, Schnittmuster zu kopieren. Und genau, die hat das so in die Hand genommen, dass wir einen DIY-Kalender machen, also 25 Frauen, die ein Türchen gestalten. Und da mein Türchen schon rum ist, kann ich auch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal genäht und ich habe ein kleines Taschentuch-Täschchen genäht. Die meisten Frauen, die mitmachen, sind aber keine Näher, sondern die machen einfach andere tolle Sachen. Ich habe mich total gefreut. Wir haben so ein bisschen Kosmetik, würde ich jetzt mal sagen, drin. Also selbstgemachte Bodylotion, selbstgemachte Handcreme, selbstgemachtes Körper- und Gesichtspeeling. Wir hatten eine Tonschale da drin, ein Engel aus verschiedensten Materialien gebastelt, Makramee, Handcreme, Gewürze, also sowas wie Blütensalz oder Glühweinzucker und also ich feiere es mega ab und Ohrringe waren drin, also richtig, richtig schöner Kalender und wenn euch das interessiert, dann geht auf mein Instagram-Profil, dort habe ich jeden Tag eigentlich einen Post von dem Adventskalender eben drin und das werdet ihr auch in den Highlights finden, da könnt ihr euch gerne mal durchklickern. Dann habe ich mir den Laleloop Label Adventskalender gegönnt in der Unisex-Variante. Mit dem bin ich auch total zufrieden. Die bisherigen Labels sind alle ganz zucker und süß. Ob ich immer jedes so einsetzen kann, das ist ja eine Sache. Aber ich freue mich jeden Tag, es aufzumachen und freue mich über die Labels. Genau. Dann habe ich noch einen Kappa-Tea-Adventskalender. Das ist so ein kleines Häuschen, das habe ich von einer Patientin von mir geschenkt bekommen. Und da habe ich bis jetzt jeden Tag Tee getrunken und der begeistert mich total. Normalerweise schrecken mich diese Tee-Adventskalender ab, weil sie häufig mit Grüntee gefüllt sind oder schwarzen Tee. Und das sind so zwei Teesorten, die ich gar nicht so gut kann. Und der besteht aber hauptsächlich tatsächlich aus verschiedenen Kräuter- und Gewürztees. Es gibt auch Grüntee tatsächlich mit dabei, geflavored dann. Und ich habe, also auf den Päckchen steht nicht, also auf den Päckchen steht schon drauf, welcher Tee wo drin ist, aber auf dem einzelnen Teebeutel nicht. Und ich habe es dann jetzt einfach immer getrunken und auch die grünen Sorten haben mir ganz gut geschmeckt. Also da war ich total erstaunt und das ist irgendwie eine schöne Geschichte, jeden Tag eine Tasse Tee zu trinken. Und der letzte Adventskalender, den ich habe, ist quasi den ich jedes Jahr mit meinem Mann gestalte. Hier wechseln wir uns immer ab. Ich darf die geraden Türchen öffnen. Und der hat mir so einen Mix bisher aus Flickli, Flicken, ihr wisst ja, dass ich die total gerne benutze, gemacht. Und Badesalz und Badezusätzen. Und ja, das genieße ich auch sehr gern, den aufzumachen. Der weiß auch, welche Schokolade ich gerne esse. Und genau, packt mir das da immer so rein. Und ja, das sind alles Neuzugänge, die natürlich jetzt im Dezember dazukommen, mehr oder minder nähbezogen. Aber ja, ich genieße das total. Ich liebe Adventskalender total gerne. Und von daher freue ich mich dieses Jahr, dass ich so Glück hatte mit der Auswahl meiner Kalender beziehungsweise mit den Füllungen dieser Kalender. Kommen wir nun zum eigentlichen Q&A. Ich habe dieses Q&A in verschiedene Kategorien eingeteilt und werde mir jetzt jede Kategorie so ein bisschen widmen und genau und hoffe, dass ihr eure Fragen wiederfindet. Zunächst erstmal vielen herzlichen Dank auch dafür, dass ihr mir so viele Fragen habt zukommen lassen. Die meisten kamen über Instagram rein und ja. Die habe ich auch alle aufgegriffen. Alle, die das nicht haben, fühlt euch echt frei, mir eine E-Mail zu schreiben. Freut mich total, wenn ich E-Mails bekomme. Und genau, aber auch danke an die, die E-Mails geschrieben haben. Die erste Kategorie ist quasi der Podcast. Hier gab es eine ziemlich umfangreiche Mail. Und die würde ich euch ganz kurz vorlesen, weil ja, genau. Und zwar die Frage, die Leute sind sicherlich interessiert zu hören, wie du deinen Podcast, also wie du zu deinem Podcast kamst und was deine Antriebsfedern sind, was du damit verbindest und was du dir wünschst. Das wären auch alles meine Fragen. Liebe Grüße an die Dani, die hatte mir nämlich noch zusätzlich angeboten, mich hier zu interviewen und mir diese ganzen Fragen zu stellen, was sicherlich auch sehr schön gewesen wäre. Aber ich wollte den Podcast einfach aufnehmen, wenn ich dafür Zeit und Lust habe und mich nicht terminlich binden. Aber ja, nun zu den ganzen Fragen. Wie kam es zum Podcast? Grundlegend kam es zum Podcast, weil ich für mich festgestellt habe, dass es keinen Podcast übers Nähen gibt, der nicht kommerziellen Hintergrund hat. Der einzige, den ich damals gefunden habe, war der Podcast von Nahtzugabe 5 cm. Von der lieben Muriel. Und die hatte aber auch schon zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Podcast, also mit den Podcasten hören angefangen habe, schon so gut wie keine neuen Folgen mehr veröffentlicht. Und alles andere, was ich gefunden habe, den Elle Puls Podcast, der, ach, ich habe die alle ja schon hier genannt, Verflixt und zugenäht Podcast, Podcast von damals noch Schnittduett, manche gibt es schon gar nicht mehr, ne? Wie ihr hört. Die hatten ja alle ein bisschen im Hintergrund auch einen kommerziellen Aspekt, also dass jemand Werbung für sein Label macht und so weiter. Das will ich auch gar nicht schlecht reden oder irgendwie verteufeln, weil das sind doch teilweise richtig tolle Podcasts entstanden. Aber ich wollte ganz gerne so ein bisschen diese Lücke füllen, dass sich zwei Menschen über ihr Hobby unterhalten und es gar nicht um kommerziellen Hintergrund geht oder darum, dass das nächste Schnittmuster gut verkauft wird, sondern einfach nur zwei Leute unterhalten sich über Hobby und ich habe die Chance zuzuhören. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es so, das hat sich hier erst in Göttingen so ein bisschen geändert, aber vorher hatte ich quasi niemanden in meiner Blase, der genäht hat. Erst als die liebe Nadine von der Näh ich mir-App diese WhatsApp-Gruppen erstellt hat, wo man sich in der Region vernetzen konnte, habe ich überhaupt Menschen kennengelernt, die auch nähen. Wie verrückt, und bin zu den ersten Nähwochenenden gegangen und so weiter. Und dort habe ich mich das schon immer gefragt, Mensch, was ist eigentlich beim Nähen? Ich kann beim Nähen nicht Filme gucken. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich da tue. Aber ich höre total gern Podcasts. Unter anderem habe ich damals den Frickelcast hoch und runter gehört. Und ja, hätte mir das für Nähen da auch eben sehr gerne gewünscht. Und so kam es zu der Idee. Die letzten Anschwung haben mir hier die Göttinger Nähmädels gegeben. Denen habe ich das erzählt. Das war mitten zur Corona-Zeit. Und wir haben über Skype zusammen genäht, hatten uns noch nie live gesehen, außer über Skype. Und die hatte ich gefragt, hey, habt ihr das Gefühl, das wäre cool, so einen Podcast zu machen? Und alle so, ja, das wäre mega cool. Und das hört man auch bei meinen ersten Podcasts. Die meisten Göttinger Nähmädels waren nämlich gleich meine ersten Gästinnen, weil ich ja erst mal gucken musste, wie das läuft und wie das geht. Und dann hatte ich ja die Idee geboren und das setze ich jetzt um. Und ich bin so ein Typ, der das dann auch einfach macht. Und ja. Es gibt so eine schöne Textzeile von den Sportfreunden Stillern. Will ich mit dem Kopf durch die, oder willst du mit dem Kopf durch die Wand? Ich gebe dir den Hammer und den Helm quasi in die Hand. Und das ist so ein bisschen mein Mann, der mir den Hammer und den Helm gibt. Und meine Freunde und meine Familie. Und so ist es auch gekommen, dass das tolle Gitarrenintro meine Schwester selbst geschrieben hat. Und ich darf es verwenden. Und sie hat es so schön zu unserer Hochzeit nochmal gespielt. Das war richtig schön. Und genau, und die ganze technische Umsetzung hat mir meine Trauzeugin geholfen, die ein bisschen in der IT sich so auskennt. Die hat geguckt, welcher Webhoster ist gut, wie kann man den Podcast auch selbst hosten. Ich wollte ihn nicht an Spotify oder iTunes verschenken. Ich wollte ihn wirklich, wie Muriel das auch macht, auf ihrer eigenen Webseite hochladen und dann dort mit den entsprechenden Feeds bedienen. Und da hat mir die Judith damals ganz viel geholfen, hat mir erklärt, was ein RSS-Feed ist und so einen ganzen Kram. Ich wusste das alles nicht, weil ich ja mit dem Kopf durch die Wand gehe, ne? Also ich bin weder technikaffin besonders, noch irgendwas in diese Richtung. Ich hatte einfach Bock auf dieses Projekt. Und der Blog quasi, 30 Grad Handmade, ist erstmal nur für diesen Zweck entstanden. Inzwischen blogge ich ja dort auch ein bisschen. Ich hatte vorher schon mal ein bisschen offline probiert zu bloggen. Ja, da hatte mir mein Mann was dafür eingestellt. Also ihr seht, mein Mann ist auch involviert in die ganze Geschichte. Und ja, und dann kam es eins zum anderen. Dann habe ich erst mit meinem Mann ein Logo erstellt. Und irgendwann kam eine alte Tanzfreundin von mir, die liebe Eva, und hat gemeint, du, ich würde dir gerne, ich finde das so cool, was du da machst, ich würde dir gerne zum Geburtstag ein professionelles Logo schenken. Und dann habe ich dieses Logo, was ich jetzt habe, wirklich professionell von der Firma hergestellt bekommen, auf meine Wünsche hin. Und das war ein Geburtstagsgeschenk. Ja, und so kam so eins zum anderen. Und ja, ich habe mir angeguckt, wie man gut was aufnehmen kann. Meine Freundin Judith hat gesagt, hey, guck mal hier, dieses Mikro, Preis-Leistungs-Verhältnis zum Ausprobieren ist ganz gut. Das benutze ich immer noch. Das ist ein Tonor-Mikro hier, ein ganz simples für 30 Euro. Genau, und das ist so ein bisschen das, wie es so läuft. Ich bin froh, dass es läuft. Immer wenn irgendwas technisch nicht läuft, bin ich auch in voller Panik und weiß immer nur bedingt Lösungsansätze. Genau, aber ja, so kam es zum Podcast. Die erste Folge ist im Dezember 2020 erschienen, mitten zu Corona. Da habe ich auch so einen Monolog geführt und habe ein bisschen erzählt, wie es und was dazu kommt und wer ich so bin und so weiter. Die ist auch immer noch online. Es kann sein, dass die irgendwann nicht mehr online ist, weil der Webspace für den Podcast, den muss ich immer wieder erweitern und das kostet mich jeden Monat richtig viel Geld. Und also so, ne, wenn ich um 25 Gigabyte erweitere, was nicht viel ist, das hält ungefähr ein Jahr Podcast oder eineinhalb ungefähr. muss ich dafür 2,50 € Zuschlag bezahlen, quasi jeden Monat. Und wenn ich jetzt wieder um 25 Gigabyte erweitere, wieder 2,50 €, also schon 5 € jeden Monat. Und genau. Von daher muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht alte Folgen, die jetzt wirklich schon lange her sind, ob ich die dann vielleicht irgendwann mal runternehme, wenn jetzt der aktuelle Webspace, den ich jetzt erweitert habe, dann voll ist. Genau. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig, oder ob ich den Anbieter wechsle oder ob ich nochmal das Basismodell wechsle. Da muss ich mich dann wieder reinfuchsen und das schiebe ich auch so ein bisschen vor mir her. Da prokrastiniere ich also ein bisschen, weil das nicht mein Kerngeschäft ist. Was ich total gern mache, ist hier mit den Leuten quatschen. Das mag ich total gern und der Rest ist so ein bisschen drumherum. Wohin kommen meine Antriebsfedern oder meine Energie? Ach, wenn ich das so genau wüsste. Und es kommen später dann auch nochmal Fragen dazu, wie ich das alles so schaffe und so weiter. Aber jetzt erstmal die Antriebsfedern für den Podcast war wirklich, meine wichtigste Antriebsfeder war, ich habe Bock, dass es einen Podcast gibt, der non-commercial ist, also der nicht gesponsert ist, der nicht in irgendwas verkaufen möchte oder so. Das war meine wichtigste Antriebsfeder. Ich hatte ja auch schon mal so eine Kooperation oder ich habe sie immer noch mit Aetna. So eine recht lockere Kooperation ist das. Da kann ich mich sehr frei drin bewegen. Aber auch das hinterfrage ich auch immer wieder, ne? Möchte ich solche Kooperationen eingehen? Entspricht das dann noch quasi meinem Basic-Wunsch, den ich hatte zu diesem Podcast oder nicht? Also da bin ich ganz kritisch mit mir selber und ja, weil mir das einfach so wichtig ist, dass es einen Podcast gibt, der ja das alles erfüllt. Inzwischen stricke ich natürlich auch ein bisschen mehr, als ich es gemacht habe vor 2020. So ist das jetzt ein Näh- und Strick-Podcast geworden. Währenddessen Strick-Podcast, da bin ich nicht alleine. Da gibt es unheimlich viele Non-Commercial-Podcasts. Also mega, das ist irre, was es da gibt. Da habe ich euch auch schon verschiedene genannt. Mein Favorite ist ja inzwischen Wollkanal. Ich finde aber auch die Mädels von Strick Strick Hurra so cool. Ja, Faserplauderei, ja, das sind alles so die Podcasts, die ich feiere, quasi in dem Bereich, die ausschließlich dann über Stricken sprechen. Ich hoffe, dass ich immer ganz gut die Balance zwischen Nähen und Stricken hier hinbekomme. Und aber ich glaube, inzwischen hören auch ganz viele Strickerinnen und Stricker zu und deswegen ist das vielleicht auch gar nicht schlimm, dass es jetzt beides ist, ein Strick- und Näh-Podcast und ein bisschen DIY, vielleicht mal gucken, wo die Reise hinführt. Dann war die Frage, wie viel Zeit nimmt eine Folge in Anspruch? So eine Frage finde ich immer ganz cool, weil das ja so ein bisschen Background ist. Also was passiert eigentlich, wenn ich die Folge im Kasten habe, also aufgenommen mit meinem Gast oder meiner Gästin? Und wie viel Zeit muss ich dafür investieren? Und es fängt eigentlich schon vor dem Podcast an, nämlich die Terminabsprache oder Gast finden. Das hatte ich ja schon ein paar Mal transparent gemacht, dass wenn ich Gäste suche und ich schreibe E-Mails, dass ich ungefähr, wenn ich 10 E-Mails raushaue, jetzt mal im Schnitt so ungefähr 2 bis 3 positive Antworten bekomme und die restlichen im Nirgendwo landen. Dann geht es um die Terminabsprache ganz häufig. Das ist nicht immer leicht, weil ich das nicht hauptberuflich mache. Meine Gäste und Gästinnen, die müssen oft bereit sein, abends mit mir diesen Podcast aufzunehmen oder am Wochenende. Das ist auch nicht immer leicht, einen passenden Termin zu finden. Dann kommt das ganze Briefing, das mache ich per Mail. Also wenn der Gast dann sagt, ja, jetzt haben wir einen Termin und so weiter, jetzt geht's los, dann gibt es ein kleines Briefing per Mail. Das habe ich inzwischen schon 1000 Mal kopiert, aber ich passe es doch immer wieder individuell ein bisschen an. Jeder Gast hat andere, sag ich jetzt mal, Voraussetzungen, andere Eigenheiten und da passe ich eigentlich mein Mailing auch so darauf an. Und dann geht es in die Shownotes. Die Shownotes schreiben sich so ein bisschen parallel. Da gibt es ein Google Doc-Dokument, was dann beide, wo ich eine Freigabe dem Gast schicke, kann er seine Notizen reinmachen und ich schreibe meine Notizen ganz oft kurz vorm Podcast rein. So Shownotes bearbeiten dauert ungefähr. Also das insgesamt, sage ich jetzt mal, Terminabsprache, Gast finden und so weiter, wenn man jetzt die paar, also wenn man diese einzelnen Einheiten alle zusammenzählt, ungefähr 1 Stunde. Dann der Tag der Aufnahme. Es ist meistens so, dass es eine halbe Stunde, manchmal sogar bis zu 1 Stunde dauert, bis die Technik so läuft, dass wir die Aufnahme starten können. Manche sind auch noch aufgeregt, mit denen quatsche ich vorher auch noch ein bisschen, damit die Aufregung ein bisschen runtergeht. Mir ist immer wichtig, dass meine Gästinnen und Gäste sich wohlfühlen, dass sie wirklich in diese Plauderatmosphäre kommen und da sich auch entspannen können. Und ja, da haben wir auch noch mal eine Stunde und der Podcast selber, Aufnahme, wisst ihr ja selber, ungefähr so 2, 2,5 Stunden. Jetzt sind wir schon bei 4,5 Stunden. Und ja, dann geht es an den Schnitt von diesen 4,5 Stunden. Ich habe früher, als ich angefangen habe, ungefähr doppelt so lange geschnitten, wie die Zeit war, die ich aufgenommen habe. Also wenn ich 2 Stunden aufgenommen habe, habe ich 4 Stunden geschnitten. Das mache ich nicht mehr. Ich bin etwas schludriger im Schnitt geworden. Oder vielleicht auch, ich sehe auch manches jetzt in den Audiospuren besser. Also ich kann sehen, wo ein Räuspern ist. Ich weiß, wie ein Hixen aussieht und so weiter. Ich kann da gezielt hinspringen, das Stummschalten und so weiter. Ich habe relativ gut im Kopf unser Gespräch, wenn jemand sagt, oh nee, das musst du bitte rausschneiden, das war irgendwie total blöd, dass ich ungefähr weiß, wo das ist und kann dann dahin springen. Was ich nicht mehr mache, ist mir diesen Podcast 5, 6 Mal anhören. Das habe ich mal gemacht, ganz am Anfang. Ich habe gemerkt, dass mich das aber sehr belastet, weil die Freude so verloren geht, wenn man in Podcast, also ihr müsst euch mal, also wenn ihr Lust habt, das mal nachzufinden, müsst ihr euch ein und die gleiche Folge einfach mal 5-mal hintereinander anhören. Ihr werdet merken, wie schnell das keinen Spaß mehr macht. Und genau, jetzt ist es inzwischen so, dass ich für, wenn jetzt 2,5 Stunden aufgenommen sind, ich ungefähr nochmal so lange im Schnitt sitze. Also nicht doppelt so lang, aber nochmal ungefähr 2,5 Stunden. Wo waren wir vorhin? Bei 4,5. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 7 Stunden. Und dann wird er hochgeladen, die Shownotes werden angepasst, die Links werden gesetzt und mein Mann setzt sich hin und bastelt in meine Grafik den Titel quasi ein. Das nimmt ungefähr noch mal eine Stunde in Anspruch, das Ganze zu machen. Wenn es da auch technische Probleme gibt, naja, die wollen wir mal lieber nie einrechnen quasi. Ja, das ist ungefähr noch mal eine Stunde. Das heißt, da sind wir schon bei 8 Stunden und das, denke ich, ist auch eine realistische Hausnummer. Also so ein Arbeitstag quasi steckt in einer Podcast-Folge, in einer Podcast-Folge, die ungefähr 2 Stunden geht, wobei viele Punkte unabhängig sind von der Länge des Podcastes. Das ist Schnuppe, ob der bloß eine halbe Stunde ging, eine Stunde oder 2. Also viele Punkte. Also außer der Schnitt, der ist nicht unabhängig davon, aber die anderen Punkte sind alle unabhängig davon. Das heißt, also 8 Stunden kann man eigentlich immer ganz gut veranschlagen. Ja, dann war hier noch die Frage oder erstmal eine Anmerkung, die ich mich sehr gefreut habe. Wir sind ganz begeistert von der Vielfalt deiner Gästinnen. Das freut mich, dass das auf Begeisterung trifft, meine Auswahl. Wie findest du diese? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal bekomme ich Empfehlungen. Manchmal gehe ich so ein bisschen also das ist eigentlich die meiste Zeit des Tages, gehe ich so nach meinem Geschmack. Worauf habe ich Lust? Wen möchte ich gerne mal im Podcast haben? Was huckt mich quasi? Welches Thema huckt mich auch? Wo kann ich einen Experten dazu finden? Also zum Beispiel dieses ganze Thema Wegwerfkultur von Kleidung und so weiter hat mich total gehuckt und bin dann bei Lulut quasi über eine Story gestolpert und habe dann ja, die Moni und die Claire angeschrieben und Moni hat sofort zugesagt, auch der Podcast ist zum Beispiel, weil mich das Thema einfach so gehuckt hat. Genau, oder mich hat ein Buch interessiert oder ein Verlag oder genau. Und ich überlege natürlich, weil ich ja das Hobby auch ausführe, geht es mir wie euch. Ich denke dann so, ach, das würde mich mal interessieren und ich gehe denen dann einfach nach. Und dann gibt es, und darüber freue ich mich auch, ab und zu mal die Variante, dass mir eine E-Mail geschrieben wird. Ich wäre gerne Gästin in deinem Podcast oder Gast in deinem Podcast. Das freut mich mega, wenn sowas passiert, weil das ist immer noch mal, das bringt immer noch mal eine andere Geschichte so ein bisschen rein. Ja, ansonsten spreche ich auch Menschen unterwegs so an. Also letztes Jahr oder nee, vorletztes Jahr war ja sehr geprägt vom Wollfest, zum Beispiel in Kassel, da habe ich so viele Leute angesprochen, worauf ich richtig Bock hatte, die mal zu interviewen und ich wurde auch angesprochen. Also ja, so entsteht das, so ein Misch aus Huch, was ist hier und da und manchmal ergibt sich einfach etwas und ich hatte ja auch schon mal so einen Hilferuf gerufen hier. Mein aktueller Gast antwortet mir gerade auf meine E-Mails nicht mehr, aber die Folge muss aufgenommen werden. Und da haben sich zum Beispiel auch ganz viele von euch gemeldet. Und das, also die Gäste standen eigentlich letztes Jahr so oder dieses Jahr. Ich bin schon ein bisschen bei 2025 in meinem Kopf, was den Podcast angeht, aber dazu komme ich später zu den Plänen. Die Gäste haben so dieses Jahr sehr geprägt. Also das war mir so wichtig. Es haben sich so viele gemeldet. Ich habe dann einfach ganz pragmatisch die genommen, die als erstes sich gemeldet hatte. Aber dann war es mir unheimlich wichtig, dass ich alles anschreibe. Und es fehlt nur noch eine, die damals auch geschrieben hat, ja, das könnte sie sich vorstellen. Und die wird nächstes Jahr drankommen. Die habe ich jetzt nochmal angeschrieben und die wäre total bereit, immer noch mit mir Podcast aufzunehmen. Und genau, ansonsten habe ich gleich, glaube ich, alle, die. Nee, stimmt, nee, fehlt noch jemand Zweites, die krank geworden ist zum Podcast und dann dieses Jahr, ich würde mal sagen, schwierige Zeiten hatte. Genau, da haben wir keinen Termin mehr gefunden und ja, dann wollte ich sie auch nicht weiter da stören, sage ich jetzt mal. Und aber die wird auch noch, also wird auf jeden Fall auch noch mal Gästin sein. Die, so, okay. Ich habe es mir ein bisschen abgewöhnt, die Namen zu sagen, weil wenn es da nicht klappt, dann habt ihr Erwartungen, der andere ja, weiß gar nicht, wie ihm geschieht oder so. Ne? Okay, das waren eure Fragen zum Podcast. Ich kann vielleicht hier noch ergänzen, was sind so meine Pläne? Das kommt später dann auch nochmal. Ich werde nach Nähplänen und Strickplänen gefragt, aber was sind meine Pläne vielleicht auch mit diesem Podcast? Ich habe mir für 2025 vorgenommen, so das große, große Thema. Das war übrigens mein Gaspedal von der Nähmaschine, was da geklappert hat, dagegen gelatscht. Ich habe mir vorgenommen, andere Podcaster einzuladen in meinen Podcast. Und eine Zusage habe ich da auch schon. Wer es so ein bisschen dieses Jahr verfolgt hat, ist der Kurzgestreift-Podcast, die auch ihre Community gefragt haben, wer könnte mal zu Gast sein. Und da wurde ich mit genannt und der Kontakt ist schon geknüpft. Und ich denke, da wird auf jeden Fall was sein. Und bei den anderen muss ich erst mal anhorchen. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, ehrlicherweise. Und meistens ist es so, dass ich dann immer, wenn ich einen Podcast im Kasten habe, mich dann quasi um die nächsten Monate kümmere. Und am Jahresende ist es immer so, dass ich quasi, wenn ich den letzten Podcast im Kasten habe, ungefähr eine Woche Pause mache, so über Weihnachten und so weiter, und mich dann um die Planung fürs nächste Jahr kümmere. Genau. Und dann weiß ich auch ungefähr so, wer so kommt und wen ich wann so ein bisschen festklopfen konnte. Ja, das waren alle Fragen, die ihr hattet zum Podcast und ich hoffe, dass ich sie ausreichend gut beantwortet habe. Die nächste Kategorie sind Fragen zum Blog. Da kamen gar nicht so viele Fragen, aber ich wusste sonst nicht, wie ich es kategorieren sollte. Und zwar kam hier die Frage, wird es ein Blogroll auf deinem Blog geben? Ein Blogroll, wenn ich es richtig verstanden habe, ist wie eine Art Linkliste. Das habe ich jetzt eigentlich in Zukunft erstmal nicht geplant. Es ist eigentlich immer ganz cool, wenn man gegenseitig so auf Blog verweist. Also ich verstehe die Intention der Frage. Geplant ist es jetzt in nächster Zeit erstmal nie. Ich muss mich natürlich auch wieder technisch auseinandersetzen. Wie macht man das ordentlich? Außer dass es jetzt eine olle Linkliste ist. Das kann man ja auch ordentlich, also das kann man einfach schön aufarbeiten. Da gibt es auch bestimmt Plugins, mit denen man das gut machen kann. Und ich müsste ja Kontakt wiederum zu den anderen Blogs aufnehmen. Darf ich euch verlinken? Wäre das in Ordnung? Genau, und da sehe ich gerade wenig Kapazitäten. Da komme ich dann zu Privates noch dazu, dafür, dass gerade jetzt dieses nächstes Jahr umzusetzen ist. Es ist etwas, was ich im Hinterkopf habe, und auch mal, ach, es gibt so viele schöne Sachen, die man auf Blogs machen kann, dort ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber im Moment fehlt mir tatsächlich die Kapazität. Die nächste Kategorie ist auch eine etwas kleinere Kategorie, aber irgendwie fand ich das ganz witzig. Es kam die Frage nämlich nach meinen Traum-Nähmaschinen, Coverlocks und Overlocks und ich habe es einfach unter die Kategorien Arbeitswerkzeug gepackt. Und hier kam nur die Frage nach den Nähmaschinen und ich werde einfach mal spannenderweise die Frage nach den Stricknadeln auch mit beantworten, ob ihr das wollt oder nicht. Genau, also was sind meine Traum-Nähmaschinen, Cover und Overlocks? Vielleicht erstmal, mit welchen Nähmaschinen nähe ich denn eigentlich aktuell? Und zwar nähe ich aktuell mit einer Bernette, der Sue & Go 8. Es ist eine Reisenähmaschine, also kann man gut transportieren. Die hat so einen typischen Henkel obendran, wie man es eben so von vielen Nähmaschinen kennt. Und mit der bin ich eigentlich auch vollends zufrieden. Und meine Overlock ist die Gritzner, muss mal kurz aufheben, 788, also das typische Gritzner Overlock-Modell. Die rattert ganz schön. Die ist eine kleine Diva geworden. Also ich kann sie nicht mehr mit auf Nähwochenenden nehmen, und muss mir dann für ein Nähwochenende immer Projekte ausdenken, die man ausschließlich mit der Nähmaschine näht. Das schränkt mich manchmal ein bisschen ein und ich bin mir da gerade noch nicht sicher, wie ich damit umgehe. Wenn sie hier auf meinem Schreibtisch steht, dann macht sie gar keine Probleme, dann näht sie wunderbar. Sie ist nur ein bisschen laut, aber das stört mich eigentlich nicht. Ich mag dieses Radergeräusch sehr gerne. Ich habe keine Coverlock, ich habe keine Stickmaschine. Und stricken. Da, also mein Nadelsystem ist von Haier Haier. Die normalen Nadeln aus Metall, nicht die Sharp. Wobei ich glaube ich inzwischen ganz gut auch mit den Sharp klarkommen würde. Genau, und ich bevorzuge Metallnadeln. Meine allerersten Stricknadeln waren von Adi. Auch die finde ich nicht schlecht, wobei ich bei Adi schon oft gemerkt habe, dass der Übergang zwischen Nadel und Seil, da ruckelt es oft. Also da ist oft eine Kante bei denen. Ich weiß nicht, wie es beim Nadelsystem ist, aber von Adi habe ich nur Rundstricknadeln, also feste mit festen Seilen dran. Und da habe ich das ganz oft. Zum Beispiel beim Sockenwunder ist das auch so. Da ruckelt das so ein bisschen. Deswegen überzeugt mich Adi jetzt nicht so mega. Und die Nadeln sind auch nicht so spitz. Ich glaube, die haben eine Reihe mit spitzen Nadeln. Aber ja, ich stricke ganz gerne, also ich stricke schon auch gerne mit den Nadeln, aber bevorzugen, wenn mich jemand fragt, Adi oder Haier Haier, würde ich Haier Haier sagen. Ich habe noch nie Chagu ausprobiert. Das scheint mir eine ähnlich gute Marke zu sein, die ist deutlich hochpreisiger. Genau, und von Knit Pro bin ich so semi-begeistert. Ich habe Holznadeln von Knit Pro, die schon zerbrochen sind. Ich habe ein paar Nadelspiele von Knit Pro, wo häufig die Wolle so komisch drüber gleitet, anders als bei einem Nadelspiel, was ich von Lana Grossa habe. Was ja eigentlich, die arbeiten ja auch ganz oft mit Knit Pro zusammen, aber ich weiß gar nicht, wie dieses Metallnadelspiel zustande kam. Da flutscht das gar nicht so. Ich habe mir jetzt mal Carbon, also mit so einer Carbonbeschichtung geholt. Das ist auch nicht schlecht. Ja, mit Holz werde ich so semi-warm, oder gar nicht warm. Ich hatte jetzt ein Projekt mit Zehnernadeln, das habe ich auf Holz gestrickt, weil es die nur auf Holz gab, die Zehnernadeln, oder ich sie nur gekriegt habe so schnell, wie ich sie haben wollte. Ja, ich habe hier noch wunderschöne Nadeln aus, glaube ich, Rosenholz. Sechser Stärke brauchte ich noch nie, weil ich noch nie ein Projekt in Sechser Stärke hatte. Aber das ist so quasi mein Ding. Ich bin nicht super anspruchsvoll. Ich benutze auch die alten Nadeln von meiner Oma. Die hat die damals in Kaufhäusern einfach gekauft. Das wird jetzt inzwischen alles von Prim gemacht. Ich weiß gar nicht, was da vorher die Firma war. Da habe ich auch unendliche Rundstricknadeln, vor allem kleine und dünne Nadeln, also so 1,0, 2,0, 2,5, 1,5 Nadeln von meiner Oma. Ja, die sind alle schön im Nadeltäschchen von der lieben Budolina. Herzliche Grüße gehen raus an die Astrid. Genau, das sind vielleicht so das, was ich gerade hier so habe. Was würde ich mir wünschen, in Anführungsstrichen? Nähmaschinen. Eigentlich bin ich bin kein ich bin nicht der Typ, der sagt, oh, die will ich unbedingt haben und ansonsten, keine Ahnung, denkt da die ganze Zeit daran. Solange ich zufrieden bin mit meinen Nähmaschinen, denke ich gar nicht über ein anderes Modell nach. Wenn ich mir neue Nähmaschinen kaufen müsste, weil die kaputt geht oder jetzt bei meiner Overlock, ne, so eine Sache ist, dann würde ich Entweder, also dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich zur Firma Bernina greifen würde. Die überzeugen mich am meisten, diese Maschinen. Wenn ich sie so sehe bei anderen Bloggern, bei anderen Vloggern, bei anderen Leuten. Oder wenn ich sie, also ich habe auch schon mal eine Overlock zum Beispiel von Bernina auf dem Stoffmarkt ausprobiert. Und die sind einfach tippitoppi. Und bei einer Freundin steht inzwischen eine Bernina. Und ja, ich glaube, ich würde zu diesem Schweizer Unternehmen greifen. Aber ich habe da jetzt kein besonderes Modell im Kopf. Ich giere überhaupt nicht nach einer Coverlock, reizt mich gar nicht. Inzwischen haben bei den Nähmädels echt viele eine Coverlock. Und ich denke mal, ja, es geht schon super schnell, aber irgendwie finde ich es auch mit einer Zwillingsnadel aktuell noch okay. Also bis jetzt spielt eine Coverlock in meinem Kopf keine Rolle und auch noch keine Nähmaschine mit Stickeinheit, auch wenn ich es manchmal ganz hübsch finde und denke, ja, hätte ich auch ganz gern mal für ein Projekt, aber es ist jetzt nichts, wo ich denke, oh ja, das brauche ich, weil ich da ganz viel damit machen möchte. Bei den Stricknadeln habe ich ja schon gesagt, da würde ich ganz gerne mal Tschagu ausprobieren. Bin ich jetzt irgendwie noch nie dazu gekommen. Ich habe noch in keinem Laden die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich stricke mal, darf ich mal anstricken oder ich habe es mir einfach nicht getraut oder es war keine Zeit dazu. Genau, das würde ich mal machen. Vielleicht gibt es mal die Gelegenheit bei einem Stricktreffen oder so weiter mal die Tschagu-Nadeln. Also gesehen habe ich sie schon, aber ich habe mich einfach jetzt noch nie dahinter geklemmt, weil auch hier ist es so, ich bin zufrieden mit dem, was ich da habe und deswegen giere ich jetzt gar nicht nach was Neuem. Bei Stricknadeln könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal auch dieses Crazy Trio ausprobiere, was Adi da rausgebracht hat. Das finde ich einfach von der Idee ganz witzig, dass ich das mal teste. Aber ansonsten habe ich da jetzt auch nicht die wildesten Bedürfnisse, sondern ja, wenn alles gut funktioniert, dann bin ich zufrieden. Und damit, ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden mit den Dingen, die ich da habe. Als nächstes habt ihr mich ein bisschen nach dem Jahresrückblick und den Jahresplanungen gefragt. Und eine, also die erstmal vielleicht der Jahresrückblick. Wie war dein Jahr 2024? Uff, solche Fragen finde ich immer ganz schwer zu beantworten, weil ich weiß gar nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal das Gefühl, manche Dinge sind schon so ewig, gefühlt ewig weg zum Jahresende. Und ich bin auch so jemand, der eher am Hier und Jetzt lebt und gar nicht so sehr in die Vergangenheit zurückguckt oder gar in die Zukunft. Deswegen fällt mir diese Kategorie unheimlich schwer. Insgesamt kann ich sagen, dass das Jahr 2024 ein schönes Jahr war. Wir sind ja hier nach Göttingen gezogen und ich hatte in diesem Jahr zum ersten Mal das Gefühl, wir sind hier angekommen im Sinne von, wir haben aus Bekanntschaften sind Freundschaften geworden, aus Freundschaften sind Aktivitäten geworden, sind Menschen auf uns zugekommen und haben gesagt, wir wollen gerne was mit euch unternehmen, ihr seid so nett und so lieb. Und dieser Kampf ständig, ihr Leute anzufragen, habt ihr am Wochenende Zeit, wollt ihr was mit uns unternehmen, so ist dieses Jahr deutlich ausgeglichener und das fühlt sich viel, viel gesünder an für meine Psyche und das ist auch sehr schön. In der Praxis war dieses Jahr eingegroovt mit meiner Mitarbeiterin, da war nichts Besonderes, da ändert sich nächsten Jahr was. Und Näh- und Strickpläne, da muss ich sagen, hat mich die Make-9-Challenge total überzeugt dieses Jahr. Ich hatte ja am Anfang des Jahres so einen Plan gemacht mit neuen Dingen, die ich gerne nähen möchte. Und das hat mich so ein bisschen durchs Jahr getragen. Also ich habe alle Projekte eigentlich umgesetzt, bis auf die letzte Socke, die da noch fehlt. Und eigentlich, wenn mein Mann mir Socken nie geklaut hätte, wäre auch dieses Projekt schon fertig, weil ich wollte ja mindestens zwei Paar Socken stricken. Aber mein Mann hat ja ein Paar geklaut und ihr seht, jetzt habe ich Probleme, meine Challenge fertig zu bekommen. Was ich auch sehr gern gemocht habe, war die Last Sew Standing Challenge. Die hat dieses Jahr total gut in meine Pläne gepasst, weil ich ganz viel Stash aufbrauchen wollte. Dieses Zimmer soll ja irgendwann mal einem Kind hier gehören. Und ja, ich so ein bisschen an den Stash rangehen konnte. Ich habe zwar immer noch das Gefühl, die Schränke sind gleich voll, aber mein Mann meint, nee, man sieht schon, dass es ein bisschen leerer wird insgesamt. Und wenn ich neu gekauft habe, dann wirklich, um es gleich sofort zu verarbeiten, wie zum Beispiel der Steppstoff für die Steppweste. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Podcast-mäßig war das ja ziemlich gut, nachdem ich ja 2023 so einen gefühlten Tiefpunkt hatte und sagte, oh, es ist so anstrengend, Gäste zu finden und Termine. Und huch, war jetzt 24 total entspannt, dank euch. Also, weil ihr ja so spontan damals 23 gesagt habt, hier, ich bin dabei. Und da konnte ich echt auf einen großen, großen Fundus zurückgreifen von Menschen, die Lust hatten, mit mir Podcast aufzunehmen. Und das war schön. Also dieser Podcast stand echt dieses Jahr unter der Community und genauso möchte ich das eigentlich ganz gerne, dass die Gäste und Gästinnen, dass ihr das seid quasi und dass wir uns unterhalten, nämlich irgendwie Leute, die Bock auf das Hobby haben, sich unterhalten. Ich hatte das Gefühl, die Strick-Community war etwas mutiger als die Näh-Community. Also daher auch nochmal der nur Mut auch zur Näh-Community. Mit mir Podcast aufzunehmen. Eine konkrete Frage gab es, werde ich das Quilten vertiefen? Ich habe ja zu Beginn des Jahres zwei Decken gequiltet, zum ersten Mal, für meine Kinder, mit einer besonderen Technik, die sehr anfängerfreundlich war. Die war es auch sehr anfängerfreundlich. Quilt as you go hieß die. Das kann man im Internet nachgucken. Ich habe das auch damals alles verlinkt in meinem Podcast und Blog. Und jein ist die Antwort. Ich glaube, ich werde nicht die große Quilterin, aber ich habe noch unheimlich viele Zuschnitte, die ich für die Decke nicht benutzt habe. Und eigentlich wollte ich ein Nähmaschinenhäubchen daraus nähen. Aber dann hatte ich eben von diesem teuren Steppstoff noch was übrig und den habe ich zum Nähmaschinenhäubchen vernäht, so dass das jetzt hier noch liegt. Und im Moment denke ich so über Projekttäschel nach, was ich mir daraus nähen könnte. Genau. Mehr Quilten werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr nicht. Außer es gibt irgendein Projekt, was mich wieder begeistert, wie jetzt mit den Decken. Also das war ja wirklich, ich bin ja eher so ein Typ. Ein Projekt muss mich begeistern und dann gehe ich da auch ran. Habe ich kreative Vorsätze für 2025 und habe ich Strickpläne für 2025? Kreative Vorsätze, würde ich sagen, so nie. Also vor allem ist mein Vorsatz, die Dinge, die ich gerne mache, weiterzumachen. Ja, und das so zu halten, weil ich vor allem berufliche Vorsätze habe. Beruflich wird sich die Praxis umwandeln in eine Gemeinschaftspraxis, da sind wir gerade auf dem Weg dahin. Und ich bin ja auch ehrenamtlich für den Berufsverband aktiv und ich werde zur Kammerwahl antreten mit anderen. Und ja, wenn ich da gewählt werde, habe ich ganz schön neues Baby am Bein, sage ich jetzt mal. Ja, und das wird sich zeigen. Und ob ich dann noch zu meinen Projekten so komme, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Ja, das wird sich eben erst zeigen. Strickpläne 2025, das war ja auch eine ganz konkrete Frage. Tatsächlich würde ich unheimlich gerne 2025 den Hike and Peaks Sweater, heißt der, glaube ich, von Max the Knitter umsetzen. Das ist ein kanadischer Strickdesigner. Mir fehlt noch das Hauptgarn. Ich weiß auch schon, wo ich das kaufen möchte. Ich möchte es bei der lieben Katja Strickwerk 34 kaufen. aber ja, da haben sich jetzt immer andere Projekte dazwischen geschoben. Oder ja, ich hatte noch nicht die richtige Farbe gefunden, noch nicht die richtige Garnalternative zu der, die dort angegeben ist. Das ist jetzt ein konkreter Strickplan. Ansonsten habe ich noch keine konkreten Strickpläne, aber ich habe meine Make-9-Challenge auch noch nicht vorbereitet. Vielleicht erzähle ich da im Januar ein bisschen mehr dazu. Und Nähpläne. Die sind schon etwas konkreter, weil im Januar die Annäherung in Bielefeld ist. Und hier möchte ich zwei Stoffe vernähen, die schon ganz lange in meinem Schrank liegen. Das ist ein dunkelblauer Leinenstoff, daraus soll eine Hose werden. Und das ist ein weißer Lochstickereistoff, aus dem soll ein Oberteil werden. Und das sind meine Nähpläne jetzt in nächster Zeit für die Annäherung. Ihr habt ja gehört, ich brauche eigene Schlafanzüge und meine Tochter auch, aber weil die Overlock nicht transportierbar ist und nicht das ganze Wochenende ich einer fremden Overlock, also eine fremde Overlock blockieren möchte, werde ich für die Ernährung diese Projekte mitnehmen. Ja, that's it zu 2025 und Rückblick 2024. Die nächste Kategorie ist mein Beruf. Ich bin ja psychologische Psychotherapeutin, niedergelassen in eigener Praxis. Und mein Beruf hat euch auch ein bisschen interessiert und spannenderweise meine Arbeitszeiten. Aber gut. Die erste Frage zu meinem Job war, hast du feste Feierabendzeiten? Ja, die habe ich. Ich habe feste Arbeitszeiten, da wir hier keine Großeltern in Göttingen haben und ich quasi gucken muss, dass die Kinder abgeholt werden vom Kindergarten. Und da wechsle ich mich mit meinem Mann so gut es geht ab. Und dadurch haben wir sehr, sehr feste Zeiten, an die wir uns halten. Es kommt selten vor, dass ich mich abends nochmal an die Praxis setze, an Praxisarbeit. Also ich versuche eigentlich, die Praxisarbeit in der Praxis auch zu machen. Wenn ich mich abends an die Arbeit setze, dann sind das andere Projekte, die ich habe und nicht meine eigentliche Hauptarbeit. Wie viele Stunden arbeite ich im Schnitt pro Woche? Ich arbeite 39 Stunden die Woche. Ja, die eine Stunde ist geschenkt und ich habe einmal im Monat den Freitag frei. In der Woche arbeite ich weniger Stunden, also da arbeite ich 35. Genau. Wie schaffe ich es, mich abzugrenzen, die Geschichten nicht mit nach Hause zu nehmen? Das ist ja quasi so eine Kernkompetenz, die man als psychologischer Psychotherapeut erwirbt oder schon selber hat. Das Erste, was mir bei der Abgrenzung hilft, ist, dass ich mit erwachsenen Patienten, Patientinnen zusammenarbeite. Das hilft mir unheimlich, weil ich die Haltung habe, dass ich Menschen auf ihrem Weg begleiten kann, aber nicht die Verantwortung in dem Sinne übernehme für Handeln und Tun. Ich kann ihnen Ratschläge geben, ich kann mit bestimmten Techniken, die ich gelernt habe, die kann ich denen beibringen. Und ja, und es steht ja meinen Patienten, Patienten frei, ob sie das annehmen wollen oder nicht. Und ja, es gibt Fälle, die bewegen einen sehr und auch Geschichten können einen sehr bewegen. Und aber das lasse ich quasi auf der Arbeit. Also das wirklich handlungspraktisch. Ich notiere mir das in meine Akten und in der Akte steht's und das muss ich mir nicht merken. Und ja, und dann bleibt es auch dort. Wenn mich etwas sehr bewegt, es gibt manchmal Dinge, die einen verunsichern oder sehr bewegen, dann spreche ich mit meinem Mann darüber. Oder es gibt auch Intervisions- und Supervisionsgruppen, mit denen man, wo man da mit Kollegen drüber reden kann. Aber mein Alltag ist eigentlich so voll und ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, so, dass ich so ein, versuche, sehr achtsam mit dem Alltag umzugehen und quasi in dem Moment zu sein, in dem ich gerade bin. Und wenn ich in dem Moment bei meinem Patienten bin, dann bin ich auch ganz und gar für den da. Aber wenn der Nächste kommt, bin ich auch für den ganz und gar da und der andere ist nicht mehr da und der wird dann zur Seite geschoben quasi und wenn er das nächste Mal da ist, wieder hervorgeholt aus meinem Kopf. Und ich weiß nicht, wie andere Kollegen das machen mit der Abgrenzung, ein ausgeglichener Alltag, Freizeitgestaltung. Das sind natürlich alles Dinge, da habt ihr mich auch ganz viel gefragt, das kommt dann später bei Privates. Das sind natürlich alles Dinge, die positiv sich darauf auswirken, die eigene Gesundheit natürlich auch, wenn ich krank bin oder es mir psychisch selber nicht so gut geht. Dann fällt mir das natürlich total viel schwerer, als wenn ich fit bin. Und natürlich das Prinzip Hoffnung am Ende des Tages, was Patienten, Patienten manchmal nicht haben. Ich habe ja immer die Hoffnung, denjenigen auf irgendeine Weise positiv, ja, wie sagt man, beeinflusst klingt jetzt so negativ, positiv begleiten zu können. Und diese Hoffnung ist natürlich auch ganz viel wert. Ne? Also das es klingt jetzt blöd, aber so dieses intuitive Wissen, vielleicht wird noch alles gut, so wenn wir Themen bearbeiten, wenn wir rangehen. Und das sind vielleicht dann auch manchmal Momente, wenn es eben nicht so ist. Ich bin ja auch kein Wunderheiler, ne? Also wenn manchmal gehen Patienten aus der Therapie und sagen, leider geht es mir immer noch so schlecht wie am Anfang. Und ich sage, ja, das ist echt schade. Und wir haben es versucht mit meinen Techniken und meinen Methoden. Und vielleicht gibt es andere Techniken und andere Methoden. Genau. Also ja, also zusammenfassend quasi Abgrenzung. Achtsam sein, sich Notizen zu machen und die dann auch dort zu belassen. Eine gute ausgeglichene Alltagsstruktur dazu, die mit den Kindern automatisch, die reißen einen ja raus dann aus dem Alltag. Ob das immer ausgeglichen ist, ist eine andere Frage, aber quasi ein Gegenkonzept im Alltag und ja, Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen oder meinem Mann. Dann habt ihr mitbekommen, dass ich gerade mir ein Projekt an Land gezogen habe, in Anführungsstrichen, nämlich ein Buchprojekt. Und die mir schon ganz lange folgen, die kennen das Buchprojekt auch schon, weil das ist etwas, was schon vor einer Weile entstanden ist. Und zwar habe ich 2017 zusammen mit meinem Kollegen Ulrich Winterfeld ein Berufs- und Karriereberatungsbuch geschrieben für Psychologiestudenten. Und das ist 2017 so gut angekommen, 2020, kurz bevor mein Sohn geboren worden ist, haben wir eine zweite Auflage rausgebracht. Da haben wir so eine grobe Überarbeitung gemacht von manchen Dingen. Das war sehr oberflächlich, das ging ganz gut. Und jetzt soll eine dritte Auflage erscheinen, die komplett überarbeitet ist. Es hat sich in der Psychologie und im Psychologiestudium unheimlich viel geändert und das greifen wir alles aus. In den Berufen hat sich von 2017 zu heute unheimlich viel geändert und das muss alles angepasst werden. Genau, das Buch heißt Psychologie, dein Start in den Traumberuf. Das gibt es auch schon zu kaufen und ja, und bald nächstes Jahr hoffentlich dann eine dritte, völlig überarbeitete Auflage. Worum geht es? Es geht darum, dass wir die meisten Psychologiefelder vorstellen, in denen man arbeiten kann und eben so ein bisschen Karriereberatung machen. Also wie kann man im Bachelor seine Chancen verbessern auf einen bestimmten Job und so weiter? Und was kann man im Master dann noch tun? Wie geht das mit einer Bewerbung? Was ist da bei uns in unserem Feld sehr speziell mit verschiedenen Übungen, die da drin sind, die wir und schon 2013 ausgedacht haben, weil da haben wir noch für den Berufsverband Seminare vor Ort gegeben an den Universitäten für Psychologiestudierende zur Berufsorientierung und dann später auch zur Berufsberatung. Und dieses ganze Wissen ist in dieses Buch eingeflossen. Ich bin sehr gespannt. Die dritte Auflage soll wirklich eine Komplettüberarbeitung sein. Ich bin mal gespannt, wie wir das umsetzen und vielleicht noch zu Dingen, die 2025 auch noch relevant wären. Ich habe noch eine zweite Anfrage von einem anderen Verlag. Da geht es um einen Studienführer für die klinische Psychologie. Und ja, also Buchprojekte werden weiterhin mein Thema sein. Was ist die Zielgruppe, wurde gefragt für dieses Buch. Das sind Psychologiestudierende in erster Linie, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass schon Schülerinnen und Schüler, die überlegen, dieses Fach zu studieren, sich dieses Buch schenken oder kaufen, um da eine gute Entscheidung für sich treffen zu können. Wie kam es dazu? Also ein bisschen habe ich es ja angedeutet. Wir haben für den Berufsverband, der Dr. Winterfeld und ich, Seminare gehalten an Universitäten, weil zu diesem Zeitpunkt 2013 die Universitäten angefangen haben, die Berufsorientierung einschlafen zu lassen. Viele Professoren, die das wichtig waren, die auch Teil unseres Berufsverbandes sind, gewesen sind oder noch sind, sind in Rente gegangen und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Und dann haben wir mit den Fachschaftsräten zusammen gesagt, wir würden das gerne euch anbieten und sind dann an einem Samstag morgenzeitig los zu irgendeiner Uni gegondelt und haben dann da den ganzen Tag Seminar mit den Studierenden gemacht. Und das haben wir bis 2016, 17 gemacht, bilde ich mir ein. Bis dann wir einfach auch müde geworden sind und wir gemerkt haben, man, wir rattern unser Wissen nur noch so runter. Irgendwann hat man jede Frage schon mal gehört und ja, also wir haben gemerkt, wir sind nicht mehr so mit diesem Fieber dabei, wie man das braucht und nicht mehr der Begeisterung, sondern waren dann eher so ein bisschen, ja, müde davon, würde ich mal sagen. Und mein Kollege, der Herr Winterfeld, hat schon einige Bücher geschrieben und hat gemeint, okay, bevor wir das Wissen alles vergessen, lass es uns in ein Buch schreiben. Und das haben wir auch gemacht, so kam es dazu. Und vielleicht eine kleine witzige Anekdote. Wir haben dieses Buch geschrieben. Ich war mit meiner Tochter schwanger und es gab eine harte Deadline, nämlich den Geburtstermin meiner Tochter. Und wir haben wirklich, ich habe glaube ich 3 Tage, also ich habe den ganzen Mutterschutz an diesem Buch hart geschrieben, die Recherche so parallel davor. Und dann 3 Tage bevor meine Tochter geboren worden ist, haben wir das Skript abgegeben. Ja, Also das war eine Punktlandung damals. Danke, war hier die Frage, fühlt es sich an, ein Buch zu schreiben? Bist du aufgeregt? Also bei der allerersten Auflage, ich kann euch das nicht sagen. Also während des Schreibens war ich total easy, ich habe es so geschrieben, das war ja auch so meins. Aber als das dann veröffentlicht wurde und klar war, jetzt gucken da die Kollegen rein, oh, hatte ich da einen Schiss auf das Feedback. Und wir haben auch ein böses bekommen von also von Kollegen aus dem Berufsverband. Das hat mich damals sehr geärgert. Da ging es nicht um den Inhalt, da ging es irgendwie darum, dass sie uns Bereicherung vorgeworfen haben. Und das hat mich sehr geärgert. Und dieser Ärger darüber hat mich ein bisschen wachsen lassen, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn das das Einzige ist, was sie uns vorwerfen können, dann haben wir inhaltlich alles richtig gemacht. Und vielleicht für euch, Buchschreiben macht einen nicht reich. Wir haben für die erste Auflage damals eine Aufwandsentschädigung, lass mich lügen, von 1000 Euro oder so bekommen. In diesem Buch steckten so viele Stunden Arbeit drin. Ich habe dann mal ausgerechnet, wie viel Stundenlohn ich erhalten habe, und das waren 87 Cent. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Stunden Arbeit bei 1000 Euro da drin steckte. Oder ich bin mir ein 87 Cent, ein paar zerquetscht. Also jedenfalls, genau. Also man wird nicht reich, wenn man ein Buch schreibt. Aber auch hier war es wieder so, das hat mich gehuckt, das wollte ich unbedingt ausprobieren. Der Herr Winterfeld hat mich da so ein bisschen mitgenommen. Und ja, jetzt schreiben wir da an dieser dritten Auflage. Jetzt ist nichts mehr neu, jetzt bin ich überhaupt nicht aufgeregt. Und genau. Und dann, Aufregung könnte höchstens sein, dann für einen anderen Verlag als gewohnt, einen Studienführer mit einem anderen Team zu schreiben. Das wird vielleicht nochmal aufregend 2025. Aber auch dieses Projekt hängt noch hier so rum. Deswegen sind alles, was zusätzlich gerade ist, das wird nichts. Also mein Ziel 2025 ist, den Standard zu halten. Okay, das ist das Buchprojekt. Jetzt kommt ein etwas größerer Block, nämlich alle Fragen, die ihr mir gestellt habt, die so ein bisschen in mein privates Leben gingen. Und die waren echt interessant. Und die gehen jetzt ein bisschen durcheinander, aber das habe ich alles unter privat gepackt. Plant ihr zurück nach Dresden zu ziehen? Nein, aktuell planen wir das nicht. Wir haben beide unsere festen Jobs hier. Die Kinder fühlen sich wohl. Es gibt zurzeit keinen Grund, zurück nach Dresden zu ziehen. Es ist nicht ausgeschlossen. Ich vermisse meine Heimatstadt natürlich, aber wir fühlen uns auch zunehmend jetzt hier zu Hause. Und genau. Beschenke ich meine Liebsten mit Selbstgemachten? Na klar, beschenke ich meine Liebsten mit Selbstgemachten. Vor allem ganz gerne meine Kinder. Es ist schon gehört zur Tradition, dass zu Weihnachten und zum Geburtstag etwas Selbstgemachtes von Mama mit dabei ist. Inzwischen sind die Wünsche etwas eingeschränkt. Aber jetzt zu Weihnachten wird es zum Beispiel die kleinen Waldkind-Schals von Ducati geben, und irgendwas fällt mir eigentlich immer ein. Mein Mann hat sich auch schon Selbstgemachtes von mir gewünscht. Das war mal so ein Blouson. Leider trägt er den nicht so gerne, weil ich den falsch gefüttert habe. Den habe ich mit Maida gefüttert und ein bisschen zu warm, und der hat sich so einen Frühlingsblouson gewünscht. Und wenn da die Frühlingssonne richtig knallt, dann wird es dem da zu warm drinnen. Aber er hat noch eine Zeit, wo der Sohn noch in seinen Mini-Blouson gepasst hat, das total gerne zusammengetragen. Muss ich auch mal überlegen, ob ich den nochmal nähe, diesen Blouson, und den quasi nicht füttere oder mit einem anderen Maida so ganz dünn nur füttere. Genau, das muss ich mir mal überlegen, ob ich das mache, weil der Schnitt und so, das ist schon alles ziemlich cool. Das war mega, das Projekt. Genau. Und ja, meine Mama hat sich mal eine Mütze von mir gewünscht. Dann hat sich meine Tante die gleiche Mütze gewünscht. Jetzt habe ich für den Adventskalender genäht. Also ja, ganz klares Ja. Wie schaffst du das alles? Beruf, Berufung, Haushalt, Familie, Hobbys, bewusste Auszeiten. Die Frage kam bestimmt 10-mal von euch. Und ich hatte es schon mal in dem Interview mit Zocksaib angedeutet. Ich kann das gar nicht so genau sagen, aber es gibt ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder sein persönliches Energielevel hat. was er so mit sich bringt. Und man weiß auch von der Temperamentsforschung, dass das so ist. Man kann es eben nur nicht skalieren, ne? Und es gibt so eine Löffeltheorie, das könnt ihr mal googeln, Löffeltheorie, ist ganz witzig. Da wird versucht, dieses Energielevel darzustellen. Aber ich glaube, dass ich jemand bin, der sehr energetisch ist und der viel Energie zur Verfügung hat und selten da, also ich kann, es ist jetzt nicht so, dass ich Müdigkeit nicht spüre, ist schon auch so und auch Erschöpfung kann ich spüren. Aber ich bin jemand, der irgendwie neugierig ist und wenn ein Projekt ansteht, ich bin auch keiner, der dann sagt, ach ich, ja hier und dann, ach nee, schaffe ich doch nie, sondern wenn ich einmal ja hier gesagt habe, mache ich es dann auch, beiß die Zähne auch manchmal vielleicht, manchmal zu viel zusammen. Und ja, und so gehe ich eben durch meinen Tag. Ich stehe früh auf und meine erste Aufgabe ist, meine Kinder fertig zu bringen, dass die eine in die Schule geht, der andere in den Kindergarten, dann gehe ich auf meine Arbeit, dann bin ich ganz bei meiner Arbeit, die Stunden, die ich dafür zur Verfügung habe, dann gehe ich nach Hause, hole meine Kinder ab, mache das, was am Nachmittag eben mit den Kindern ansteht. Haushalt mache ich parallel zur Kinderbetreuung. Ich spanne meine Kinder auch, wenn es geht, mit ein und manchmal auch nie. Wir gehen zum Beispiel gemeinsam einkaufen oder ich sage, Mensch, ich muss jetzt mal hier Staubsaugen und Staub wischen. Dann spielen die auch mal mit sich oder die helfen mir. Mein kleiner Sohn hilft mir auch ganz gerne. So verbinde ich auch die Familienzeiten. Ich versuche, die Arbeit auf der Arbeit zu lassen. Und meine Hobbys finden dann eigentlich abends am Wochenende statt oder wenn ich mir ganz bewusst Auszeit nehme, wie zum Beispiel so ein Nähwochenende. Und bewusste Auszeiten nehme ich mir auch, wenn ich mit Freundinnen ein Wellnesswochenende mache oder so etwas. Also das sind meine bewussten Auszeiten oder wie jetzt im Advent, ich habe meinem Mann ja auch Türchen befüllt, habe ich mich darum bemüht, dass wir einen Abend zusammen frei haben und ein bestimmtes Filmfest hier besuchen können, einen Tag lang. Und so mache ich das. Meine Kinder fordern mich nicht bis 22, 23 Uhr abends. Das ist vorbei, die Zeit. Es gab mal eine Zeit, wo ich lange am Bett meines Sohnes Händchen halten durfte, musste, wie auch immer, damit er einschläft. Inzwischen ist es so, dass spätestens um 8 hier Ruhe ist und ich habe dann noch Energie, mein Mann nicht. Mein Mann ist dann meistens so um 9 schon fix und fertig. Aber ich habe dann noch ungefähr 2 Stunden Energie, so ungefähr bis um 10. Also auch jetzt ist es 9:30, wo ich das aufnehme, um was zu machen für mich. Fürs Buch, für Dinge, die mir wichtig sind. Genau. So mache ich das. Und es fühlt sich für mich nicht anstrengend an und es fühlt sich für mich nicht schlimm an. Und genauso okay ist es aber auch, wenn Leute zu mir sagen, boah, das würde ich alles nicht schaffen. Und das ist okay, Leute. Das müsst ihr auch gar nicht. Das ist ja keine Latte, die ich da lege. Und ich erzähle manchen Leuten auch gar nicht, im Kindergarten zum Beispiel oder meine 4 Freunde in Göttingen, die wissen teilweise gar nicht, dass ich einen Podcast habe oder was ich alles so privat so mache oder ein Buch schreibe gerade. Das erzähle ich manchmal gar nicht, weil diese Frage, boah, wie schaffst du das alles, auch mir so unangenehm einfach ist manchmal, ne? Weil ich das nicht so beantworten kann. Ich meine, ich habe nicht den besonders saubersten Haushalt, keine Frage. Wenn meine Mutter kommt, würde sie sagen, Gott, wie sieht's denn hier aus? Und ja, meine Familie muss manchmal Zeit von mir abknapsen. Allerdings, wenn ich mir die Zeit außerhalb meiner Familie nehme, brauche ich die auch, um für meine Familie wieder da zu sein. Und ich habe einen Mann, der sich zu 50% hier mit beteiligt. Also wir sind, das kann ich glaube ich echt behaupten, da 50-50 hier mit dabei. Also. Und das hilft alles, um das zu machen. Und ich bin halt auch so ein Typ, der das braucht. Um glücklich zu sein, einfach. Genau. Die nächste Frage, welchen Sport ich mache. Ich hatte, glaube ich, ein Foto gepostet. Ich komme vom Sport. Und dann wurde gleich gefragt, welchen Sport machst du denn da? Ich habe ganz lange früher getanzt und das fehlt mir sehr. Und von dem in jetzt quasi habe ich seit längerem mit Rückenschmerzen zu kämpfen und mit Kribbeln in den Beinen und ja, als das schlimmer geworden ist, bin ich zur Physiotherapie gegangen. Der hat mir ganz viele Übungen gezeigt, die ich machen kann zu Hause. Und ich habe mich bei einem Pilates-Kurs hier angemeldet, der tibitopp ist. Bin ich sehr froh, dass ich da hingehen kann. Und ich mache bei meinem Physiotherapeuten sogenanntes Gravity-Training, also mit eigenem Körpergewicht gegen die Gravitationskraft. Und das ist auch sehr intensiv. Und da kann ich frei trainieren, da kann ich hingehen, wenn ich Zeit habe, was jetzt im Dezember dazu geführt hat, dass ich erst einmal dort war, obwohl er mir extra einen Code eingerichtet hat für die Tür, damit ich auch außerhalb der Öffnungszeiten da hingehen kann. Da muss ich mich auf jeden Fall disziplinieren und gucken, dass ich nochmal hingehe. Aber ich war auch krank. Also, naja, gut. Aber das sind die beiden Sportarten, die ich aktuell treibe. Ich war jetzt zwischendurch mit meiner Schwester hier mal wieder tanzen. Es hat mir so gut getan. Also, tanzen ist eigentlich mein Sport to be. Und das andere ist jetzt eher funktionell, damit es dem Rücken besser geht. Spielst du ein Instrument? Aktuell nein. Ich habe mal Gitarre gelernt. Meine Schwester hörte ja, ist da tausendmal besser als ich da drin. Und ich könnte jetzt auch nichts mehr. Ich kann vielleicht noch einzelne Noten greifen, aber das war es dann auch schon. Ich träume immer mal davon, Saxophon zu lernen. Das war nämlich eigentlich damals mein Instrument der Wahl. Wir hatten aber kein Geld für ein Saxophon, geschweige denn Leihgebühren, geschweige denn den Saxophonunterricht. Und Gitarrenunterricht war einfacher und die Gitarre war schon da. Und deswegen habe ich Gitarre gelernt. So war das in meiner Zeit. Und ja, ich denke immer, wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich mir mal Saxophonunterricht gönnen. Und manchmal, wenn ich meine Tochter so im Chor singen höre, denke ich so, meine Stimme ist ja sehr speziell und ich weiß, dass Gesangsunterricht sich positiv auf meine Stimmbildung auslegen würde. Also manchmal überlege ich auch, vielleicht dieses Saxophon sein zu lassen und vielleicht lieber Gesangsunterricht zu nehmen. Aber das sind alles Dinge, die jetzt noch keine Rolle spielen, wenn die Kinder draußen sind, davon reden wir. Und dann kam hier noch die Frage, wünscht ihr euch ein drittes Kind? Auch ganz klar nein, wobei hier steht ja Wünsch drinne. Wenn meine Schwangerschaften positiv gewesen wären, dann hätte ich mir vorstellen können, dass dieser Wunsch reift. Ich habe zwei bescheidene Schwangerschaften gehabt. Ich krieg langsam raus, warum. Also über dieses Kribbeln der Beine habe ich jetzt eine sehr umfangreiche Diagnostik angestoßen und ich krieg langsam eine Idee, warum vielleicht auch meine Schwangerschaften so bescheiden waren. Also ich habe mich richtig krank gefühlt in den Schwangerschaften, mir ging es richtig schlecht. Und bei der ersten noch schlimmer als bei der zweiten. Und für mich war klar, okay, ich wollte mindestens immer zwei Kinder haben und das prügle ich jetzt meinen Körper durch. Und genau, aktuell besteht dieser Wunsch nicht und aktuell feiere ich gerade jeden Fortschritt vom Kleinsten und jede Emanzipation der Großen und träume eigentlich schon ein bisschen von der Zeit, wenn die Kinder groß sind. Ja, das waren alle eure Fragen, die ihr zu meinem Privatleben hattet. Und ich hoffe, ich habe die Neugier befriedigen können. Und die letzte Kategorie ist eine super kurze, nämlich hat jemand sich einen Gast gewünscht, und zwar Frau Heidenreich von Mellerstenschafhof, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Ich werde das nochmal googeln. Ich werde mir das angucken, und vielleicht wird dann die Frau Heidenreich mal Gästin hier im Podcast sein. Ja, und die Kategorie Empfehlungen darf natürlich jetzt am Schluss zum Podcast nicht fehlen und die Kategorie Termine natürlich auch nicht, aber erst die Empfehlungen. Und zwar, weil Weihnachten ansteht und da möchte ich euch die Weihnachtsfolge von Shaun das Schaf empfehlen. Ich stream die auf Netflix und die ist so zuckersüß und witzig und schön. Wir gucken die jedes Weihnachten und ich liebe Shaun das Schaf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag das total gern. Und vielleicht habt ihr Lust, dieses Weihnachten auch diesen kleinen Kurzfilm zu sehen. Und ganz zum Schluss die Termine. Und ich habe keine konkreten Termine rausgesucht, sondern eher so einen Vorausblick, was wahrscheinlich 2025 wieder stattfinden wird, ohne dass ich schon gesehen habe. Aber ich glaube, die Make Nine Challenge wird wieder stattfinden. Die Lasso is Standing Challenge wird stattfinden. Könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht ins neue Jahr geht. Werden wir sehen. Den Account von Miss Tashley beobachten. Es wird bestimmt wieder das Macht das UFO Fertigkeil vom Frickelcast geben, was eigentlich auch im Januar eine sehr schöne Aktion ist. Und im letzten Podcast habt ihr gehört, die Grit und ich planen eine Ducati-Socken-Challenge für uns privat und vielleicht machen wir sie doch öffentlich. Da muss ich mit Grit nochmal die Details gehen. Und ja, das ist das, was 2025 jetzt als nächstes vielleicht auf uns zukommt. Das sind nur Prognosen quasi, die Prognosen für dieses Jahr. Und heute als Rauschmeister kein Des or Dead, sondern der Jahresrückblick, was die Nähpläne angeht und meine Make-9-Challenge. Also, ich habe die beiden Patchwork-Decken genäht, wie geplant. Ich habe die Geotasche von Pedidou, die habe ich sogar dreimal genäht, aber einmal stand sie auf dem Plan. Ich habe den Colding gestrickt. Ich habe ein paar Socken fertig, eins für den Mann. Ich habe keinen Rock aus dem Panel genäht, aber ein Oberteil habe ich da ausgemacht. Ich habe die Bluse genäht, die ich nähen wollte, und ich habe die Weste genäht. Und jetzt zählen wir nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Projekte, wenn die Socken für meinen Mann gelten. Ansonsten 8 Projekte und das 9. ist noch in Planung. Das heißt, ich habe die Make-9-Challenge für dieses Jahr geschafft und ich werde auf meinem Blog da natürlich nochmal einen Blogartikel zusammenfassend schreiben. Okay, jetzt aber wirklich das Ende dieses Podcasts für dieses Jahr. Ich danke euch wieder, dass ihr mir so treu seid, dass ihr mir zuhört, dass ihr so lieb mit mir seid, dass ihr den ganzen technischen die ganzen technischen Einfachheiten meines Podcasts akzeptiert und dass ihr damit fein seid. Ich bekomme ganz selten böse Nachrichten. Ich bekomme eher so liebe Nachrichten und das freut mich unheimlich und mich freut, dass ihr das als Bereicherung empfindet, diesen Podcast, und hoffe auf ein schönes 2025 wieder mit euch als meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Macht's schön gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.